Ich glaube, wir haben in Deutschland ein bisschen ein Problem mit finanziellem oder wirtschaftlichem Analphabetismus. Das soll einfach funktionieren, ja? Und das nervt mich. Und da würde ich ein bisschen mehr Zug reinkriegen in diese ganze Arbeitnehmereinwanderung. Aber schon gut, dass es da auch eine Abteilung gibt, die sich mal anguckt, wer tingelt da eigentlich durch den Berliner Tiergarten und schießt Leuten in den Kopf.
Vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Moin, ihr hört Absolute Mehrheit, den Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und mir gegenüber sitzt Konstantin Kuhle von der FDP. Herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass Sie hier sind. Eine der bekanntesten Rubriken im politischen Internet ist, und das ist jetzt vielleicht ein, ich sag mal, Erwartungsbruch, Hashtag Söder isst.
Ja.
Da kredenzt Markus Söder mehr oder weniger ansprechende Bilder von seinem Essen. Das kann der Döner mit allem sein und die Leute feiern es. Aber er ist ja nicht der einzige Politiker, der gerne Foodpics postet. Sie machen das auch mal ganz gerne. Und ich sag mal so, bei Ihnen sieht das deutlich ansprechender aus. Ich zitiere mal aus der Speisekarte. Geröstete Aubergine mit Sardellen, dazu Röstkartoffeln mit konfiertem Knoblauch und Harissa. Oder Blumenkohl mit Bohnencreme und Chimichurri. Ist Hashtag Kuhle isst eher was für Feinschmecker?
Also ich habe während der Pandemie mal so einen Videocall gemacht mit meinen besten Kumpels. Und dann habe ich herausgefunden, dass die sich alle so ein Kochbuch gekauft haben von Otto Lengi.
Alle das Gleiche?
Ja, genau, die anderen drei. Und dann habe ich mir auch das gekauft, weil ich dachte, das musst du jetzt auch haben. Und habe angefangen, immer ganz viel zu kochen. Und mir macht das total Spaß. Und ich habe dann das immer weiterentwickelt. Und wenn ich mal irgendwie ein freies Wochenende habe, dann stelle ich mich gerne in die Küche und mache irgendwelche Sachen. Und finde es irgendwie witzig, das zu posten. Ich habe keinen guten Hashtag dafür. Also Kuhle isst, finde ich blöd, weil das ist dann nachgemacht. Dann würde ich sozusagen Söder hinterherlaufen, das will ich nicht.
Wer will das schon?
Ja, jeder wie er mag. Ne? Ich will es nicht und muss mir vielleicht nochmal einen eigenen Hashtag ausdenken, finde aber die Sachen, die er so postet, essensmäßig auch ganz lecker. Also kommt drauf an.
Aber es ist ein anderes Level, ne?
Nein, das würde ich nicht sagen. Alles gut. Ich glaube auch eigentlich zieht sich Markus Söder auch nicht jeden Tag irgendwie eine Haxe rein. Glaube ich nicht. Ich glaube, der muss auch mal einen Apfel essen.
Das ist fürs Image.
Weil sonst, genau, ist fürs Image und sonst, weiß ich nicht, platzt man ja, wenn man jeden Tag eine Haxe isst.
Was ist das Geilste, was Sie in letzter Zeit gekocht haben?
Hier, diese Blumenkohlgeschichte war super. Hat das 4 Stunden gedauert.
Ja, 20 Minuten aufgegessen wahrscheinlich.
Genau, war ein Stück Blumenkohl, was ich in den Ofen gepackt habe, habe ich 4 Stunden für gebraucht. Keine Ahnung warum, weil ich dann mir auch, ach ja genau, weil ich weiß es wieder, weil ich für dieses Chimichurri, was ja so eine Grillsoße ist eigentlich, weil ich dafür ganz viele Kräuter klein gehackt habe. Aber wirklich richtig viele, Petersilie und Koriander. Und ich habe mir, während ich das klein gehackt habe, einen Podcast, aha, angehört. Und zwar vom Spiegel, wenn ich das hier sagen darf.
Das ist okay. Grüße an die Kollegen hier raus.
Über diese krasse Masalek Wirecard-Geschichte.
Oh, der ist ja auch ist eine wahnsinnig spannende Geschichte.
Absolut, dessen Verbindungen zu Russland ja intensiver waren, als wir in der Öffentlichkeit wussten. Und da ich mich mit innerer Sicherheit beschäftige, mit Nachrichtendiensten, fand ich das total spannend. Und wenn man im Bundestag ist, liest man die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und ich hatte einfach keinen Bock, sage ich jetzt auch mal, diese ganze Story zu lesen. Und deswegen habe ich Kräuter gehackt. Die ganze Zeit und habe mir das vorlesen lassen von der KI. Das gibt's bei spiegel.de.
Fortschritt.
Und das war der Hammer.
Hashtag.
Und deswegen habe ich 4 Stunden gebraucht, um einen Blumenkohl zu kochen.
Aber wie gesagt, kann sich sehen lassen. Wir haben gedacht, da schließen wir einfach mal dran an. Und Sie kennen doch bestimmt den TikTok-Trend, in dem Dinge einer gewissen Kategorie gerankt werden müssen. Sei es jetzt irgendwie Bands, Lieblingsserien etc. Denen muss man nacheinander einen Platz zuordnen, aber ohne zu wissen, was danach noch kommt. Also man muss halt ein bisschen strategisch unterwegs sein, weil tauschen kann man danach nicht mehr. 5 Plätze. Die Kategorie ist, mit welchem Politiker oder welcher Politikerin würden Sie gerne ein Dinner-Date haben? Nummer 1, Robert Habeck. Auf welchem Platz?
Wie viele Plätze habe ich denn?
5.
Okay. Ich habe die Idee verstanden. Ich muss aber dann natürlich länger drüber nachdenken. Wahrscheinlich ist es klug zu sagen 3.
Also einfach die solide die Mitte.
Weil dann kann ich so ein bisschen gucken, wie wird es schlimmer, wird es besser. Ja.
Sarah Wagenknecht.
5. Scheiße. Moment, kann ich das nochmal rückgängig machen?
Ja, meinetwegen.
4.
Hubert Aiwanger.
Naja gut, also ich muss einmal sagen, dass ich ja jetzt nicht wusste, wer noch kommt.
Das ist der Trend.
Deswegen, ich muss die 6 mir, die muss ich mir aufbewahren.
Es gibt keine 6.
Ach nee.
5.
Habe ich 5? Moment, aber was habe ich gerade bei...
Habe ich auf 3 gesetzt.
Ja.
Wagenknecht auf 4.
Ja, okay. Dann setze ich jetzt, weil ich mir die 5 aufbewahren will, weil ich befürchte, dass noch was Schlimmeres kommt. Befürchte. Ich erkläre nur mein Vorgehen. Setze ich jetzt Aiwanger auf 2, weil ich den gar nicht kenne. Ja, und dann könnte
interessant
mal,
sein.
Könnte interessant sein, genau. Ja.
Friedrich Merz?
Setze ich jetzt mal auf 1, weil nur die 1 ist noch frei und ist der
oder die 5.
Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende eines demokratischen Mitbewerbers. Ja, setze ich jetzt mal auf 1. Aber nur, weil die 1 noch frei ist. Ja.
Und dann geht die 5 automatisch jetzt an Karl Lauterbach.
Och ja. Also, das kann er ab. Nein, also mit Karl Lauterbach habe ich da tatsächlich relativ viel zu tun, weil zum Beispiel über die Verhandlungen zur Cannabis-Legalisierung oder auch mit Blick auf andere gesundheitspolitische Themen wir relativ viel miteinander verhandeln und deswegen haben wir schon viel Austausch miteinander und insofern ist das jetzt auch gerechtfertigt.
Dann ist Ihr Top-Date Friedrich Merz. Wo gehen Sie essen oder was kochen Sie?
Also ich habe in Berlin Mitte, wo wir uns ja jetzt gerade hier auch aufhalten, in der Nähe des Bundestages, habe ich einen ganz tollen Tipp, wo ich eigentlich alle Leute hinschleppe, denen ich irgendwelche Essenstipps gebe. Und zwar ist das die Fresh-Bäckerei in der
Fresh-Bäckerei?
Ja, die heißt so. Fresh-Bäckerei in der Reinhardtstraße. Und da gibt es so ein Salatbuffet, was, das gibt es schon seit 10 Jahren oder so und die machen das, ist total günstig, total gesund, jeden Tag frisch, großartig, kennt kaum einer und meine Bitte ist wirklich, dass da viele Leute hingehen, weil die machen das großartig und da würde ich dann mal sagen, weiß ich nicht, Friedrich Merz.
Dafür ist für jeden was dabei.
Auf jeden Fall, also aber es geht eher in die Richtung gegrillter Blumenkohl als in die Richtung Haxe.
Damit ist das Wichtigste geklärt, gehen wir über zu Ihren politischen Visionen. Wir bitten unsere Gäste ja zu Beginn immer um ein Zitat, das die eigene Vision am besten zusammenfasst. Was haben Sie uns mitgebracht?
Wir haben ja das Jahr 2024 und dieses Jahr ist deswegen ein besonderes Jahr, weil das Grundgesetz 75 Jahre alt wird. Und ich finde, dass das überhaupt noch nicht so richtig bei den Leuten auf dem Schirm ist. Also ich selber stoße so langsam auf Einladungen zu diesem Jubiläum im Mai. Dann gibt es dann so salbungsvolle Worte vom Bundespräsidenten. Es finden irgendwelche Staatsfeierlichkeiten statt. Alles gut. Aber ich finde, wir müssen eigentlich in der Gesellschaft viel mehr darüber sprechen, was wir für eine großartige Verfassungsordnung haben. Das beste, die beste Verfassung, die es auf deutschem Boden jemals gegeben hat. Die Antithese zu autoritärer Herrschaft schlechthin. Unser großartiges Grundgesetz. Und ich habe mir keinen Satz aus dem Grundgesetz ausgesucht, sondern ich habe mir einen Satz ausgesucht, der bei den Vorbereitungsarbeiten zum Grundgesetz eine Rolle gespielt hat. Da gab es den sogenannten Herren-Chiemseer Konvent. Das waren kluge Frauen und Männer, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was könnte denn im Grundgesetz so eine Rolle spielen. Mhm. Und mit diesen Gedanken sind sie dann in den Parlamentarischen Rat gezogen und haben das Grundgesetz sozusagen erarbeitet. Und da gab es einen Entwurf schon für einen Artikel 1 Absatz 1. Und der war, der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Und das ist ein großartiger Satz, weil er das gesamte liberale Politikverständnis, für das ich stehe als FDP-Politiker, als Liberaler, im Grunde auf den Punkt bringt. Also erst kommt der Mensch, ja, Bürgerinnen und Bürger, und für die wollen wir das Leben besser machen. Und staatliche Strukturen sind kein Selbstzweck, sondern sie dienen dazu, das Leben der Menschen besser zu machen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann müssen sie verändert werden. Und das ist ein super Zitat. Schade, dass er nicht im Grundgesetz gelandet ist, aber ich finde, das ist 75 Jahre her, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, und die Leute haben teilweise nicht mal was zu essen gehabt und haben sich solche tollen Gedanken gemacht in Vorbereitung auf unser Grundgesetz. Und ich finde das einfach super.
Habe ich was gelernt wieder. Muss man als Liberaler eigentlich immer auch eine gesunde Skepsis mitbringen, wenn es um den Staat geht?
Absolut. Das muss man, denn wir haben viele politische Kräfte in Deutschland, in Europa und in der Welt, die eine Grundsympathie und eine Grundfreude daran haben, staatliche Strukturen aufzubauen, auszubauen. Die haben Liberale nicht, sondern Liberale haben erstmal eine Grundsympathie für individuelle Freiheit. Und wenn der Staat es schafft, dieser individuellen Freiheit zu dienen, dann macht er einen guten Job. Wenn nicht, dann nicht. Mir ist aber wichtig, dass Liberale, dass das nicht bedeutet, dass Liberale staatliche Strukturen per se ablehnen.
Dann wären sie libertär.
Ja, oder Anarchist oder sonst was. Sondern, dass gerade die freiheitliche Ordnung, die wir in Deutschland erschaffen haben, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit diesem Grundgesetz in hohem Maße auch es schafft, Freiheiten zu garantieren. Die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Und das muss man schon auch schützen. Und staatliche Strukturen können auch dazu dienen, diese Freiheiten zu schützen. Eine Polizei zum Beispiel, die dabei hilft, dass jemand eine Demonstration anmelden kann, seine Meinung da sagen kann. Das ist dann, dient der Freiheit. Aber der Staat kann eben auch umschlagen in einen Feind der Freiheit. Und ich glaube, da sind Liberale ein bisschen früher dran, sowas zu erkennen und vor sowas zu warnen. Und insofern gehört eine Grundskepsis dazu, ja.
Sie als Innenpolitiker sind ja in einem Bereich tätig, wo es viel darum geht, auch durchsetzungsfähig zu sein, eine Schutzfunktion auszuüben und auch Staatsgewalt durchzusetzen. Und ich sag mal, es gibt ja so die eine oder andere Partei, die kein Problem hätte mit Maßnahmen, da übers Ziel hinauszuschießen. Wandelt man als liberaler Innenpolitiker da immer auch auf einen ziemlich schmalen Grat?
Ja, absolut, weil Innenpolitiker natürlicherweise den ganzen Tag mit der Polizei abhängen und mit tollen und auch fleißigen Leuten, die in unserem Staatsapparat jeden Tag das Recht durchsetzen. Ja, das sind Polizistinnen und Polizisten, das sind Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Also da gibt es wirklich Leute, die auch, deren Job es ist, Kriminalität zu bekämpfen, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und die haben schon, sagen wir mal, oft so eine gewisse Kernigkeit, ja, mit der die vorgehen. Und ich will auch sagen, dass ich in den letzten 7 Jahren, die ich jetzt schon im Bundestag bin, unfassbar lange kommt mir das vor, einiges von diesen Leuten gelernt habe, ne? Weil die haben auch einen gewissen Berufsethos, Freiheit zu schützen. Mhm. Und das ist mir in dieser Form in den letzten Jahren sehr, sehr klar bewusst geworden. Aber gleichzeitig muss man sich immer vergegenwärtigen, dass es nicht die Aufgabe sein kann, liberaler Innenpolitik den Sicherheitsbehörden nach dem Mund zu reden. Also wenn Polizistinnen und Polizisten oder deren Vertreter sagen, wir haben jetzt noch irgendwie ein paar Einsätze gesehen, wir wollen jetzt mehr Befugnisse, ja, wir wollen mehr in die Rechte des Bürgers eingreifen können. Beispiel, gerade ist die Linksextremistin Daniela Klette, RAF-Terroristin, über 30 Jahre gesucht, gefasst worden.
Komplett absurde Story.
Absurde Story. Und jetzt sagen Leute, wenn wir Gesichtserkennung im öffentlichen Raum hätten, flächendeckend, hätten wir sie viel früher gefunden. Also, liebe Liberale.
Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf,
stellt euch nicht so an, Themen. Wir brauchen mehr KI-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und da würde ich sagen, also ich finde es auch blöd, dass das jetzt 30 Jahre gedauert hat, aber dass ich nicht mehr vor die Tür gehen kann als Bürger, ohne dass der Staat weiß, wo ich bin. Damit habe ich ein Problem und deswegen darf nicht, liberale Innenpolitik darf dem Staat nicht jeden Wunsch erfüllen.
Wir werden definitiv gleich auch nochmal über mindestens eine innenpolitische Maßnahme sprechen.
Sehr gut.
Wir starten aber mit dieser Maßnahme rein.
Ich krieg doch eh keine Rente mehr. Kaum ein junger Mensch hat diesen Satz nicht schon mal gedacht. Kritiker des aktuellen Rentensystems sagen, so wie es ist, kann es auf Dauer nicht weitergehen. Es gibt immer mehr Alte und immer weniger Junge. Das Umlagesystem, bei dem die aktuell Erwerbstätigen die Rente der Alten zahlen, funktioniert nicht mehr. Schon jetzt muss der Staat jedes Jahr um die 100 Milliarden Euro zuschießen. Wie kommt man da wieder raus? Immer wieder wird gesagt, die Rente muss an die Börse. Länder wie Schweden oder Norwegen machen es vor. Aber sind Aktien die Lösung? Kommt dabei genug Geld zusammen? Und lange nicht alle sind überzeugt. Gegner behaupten, mit einer Aktienrente würde man unsere Rentengelder verzocken.
Sind Sie ein Zocker, Herr Kuhle?
Nein. Und ich will auch nicht.
Auch privat nicht?
Also ich mache da so ein bisschen Spielereien, indem ich mal so ein bisschen was anlege in ETFs oder in Aktien. Aber ich muss ganz offen bekennen, dass ich mich damit nicht besonders gut auskenne. Ich würde mich damit aber gerne besser auskennen. Und ich finde, hätte es auch besser gefunden, in der Schule oder so ein bisschen was darüber zu lernen. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein bisschen ein Problem mit finanziellem oder wirtschaftlichem Analphabetismus in Teilen der Gesellschaft. Viele Leute wissen gar nicht, wie so eine Rente sich berechnet oder was eine Aktie ist. Ich glaube, da brauchen wir schon so ein bisschen auch mehr Kenntnis einfach in der Öffentlichkeit. Und ich versuche das so ein bisschen selber nachzuholen und das klappt ganz gut. Aber warum dürfen und können das eigentlich nur Leute, die genug Geld dafür übrig haben? Das ist doch die Frage.
Guter Stichpunkt, weil Sie als erste Maßnahme uns eine echte Aktienrente mitgebracht haben. Und echte Aktienrente betont nochmal, dass es auch eine falsche oder eine unechte Aktienrente geben muss. Und die Ampel hat jetzt schon im Rentenpaket 2 gerade sowas in der Art beschlossen. Was unterscheidet die echte Aktienrente, die Sie mit einer absoluten Mehrheit auf den Weg bringen würden, von dem, was jetzt eh schon kommt?
Also es ist so, dass wir ja in einer Koalition sind mit Grünen und SPD, eben weil keine der drei Parteien alleine eine absolute Mehrheit hat. Also man muss irgendwie sich zusammentun und andere Parteien haben andere Vorstellungen. Das ist normal und in Ordnung so. Und die SPD und auch die Grünen haben ein gewisses Urvertrauen in die umlagefinanzierte Rente, die wir in Deutschland haben. Umlagefinanzierte Rente bedeutet, dass diejenigen, die in Rente sind, also nicht mehr arbeiten, dass die Geld bekommen. Ist ja klar, die sind zu alt oder sind vielleicht auch krank oder können einfach nicht mehr arbeiten.
Und haben eingezahlt.
Genau. Und jetzt ist das ist genau der interessante Punkt. Das ist das, was die Leute dann sagen. Ja. Von meinem eingezahlten Geld kriege ich aber nichts, sondern ich kriege als Rentner das, was aktuell Leute einzahlen. Das ist total witzig, dass sie sagen, die haben eingezahlt, weil das ist nämlich das, was Leute in Deutschland glauben. Die Leute glauben,
ja, sie haben etwas eingezahlt, aber nicht genau das eingezahlt.
Ja, aber die Leute in Deutschland glauben, oder viele Leute in Deutschland glauben, ich arbeite 40 Jahre und manche arbeiten sogar länger und ich zahle ein und dann kriege ich das irgendwann. Das ist gar nicht so, sondern man zahlt in einen Topf ein und aus diesem Topf werden die Leute, die aktuell in Rente sind, bezahlt. Und das Problem ist, unsere Gesellschaft wird älter und deswegen verschiebt sich das Verhältnis von Leuten, die da in diesen Topf einzahlen, Leuten, die was rausbekommen. Und gleichzeitig überfrachten wir das Rentensystem immer mit so zusätzlichen Versprechungen. Ja, große Koalition hat die sogenannte Mütterrente eingeführt. Wir haben die Rente mit 63 gesehen, auch Grundrente, als Maßnahme. Grundrente, auch alles Maßnahmen, die von großen Koalitionen oder eben mit der SPD beschlossen worden sind. Und deswegen ist eine Belastung da für die Rentenkasse. Und die Rentenkasse kann das alleine nicht mehr schultern. Deswegen, genau wie in dem Einspieler gerade beschrieben, schieben wir 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse rüber. Also das reicht gar nicht, was in diesem
Topf drin ist. Und es wird immer
mehr. Es wird immer mehr und es wird auch absehbar mehr und es wird auf jeden Fall mehr. Und ich will einmal sagen, ich will die umlagenfinanzierte Rente nicht abschaffen. Wir brauchen weiter das Umlagesystem als einen ganz wichtigen Teil. Das wäre irre, ja, wenn wir nur auf die Börse, nur auf Aktien oder sonst was setzen würden, weil das wäre tatsächlich eine Vereinheitlichung und eine sozusagen eine Einseitigkeit, die wir uns, glaube ich, nicht erlauben können. Aber in einer alternden Gesellschaft können wir es uns eben auch nicht erlauben, nur noch auf die Umlagefinanzierung zu setzen, die ja sowieso nicht mehr funktioniert, weil wir 100 Milliarden rüberschieben. Und deswegen gibt es das Konzept der echten Aktienrente. Das haben wir uns als FDP mal überlegt in der letzten Wahlperiode und haben gesagt, also wir machen das so. Bürgerinnen und Bürger müssen einen bestimmten Teil ihres Arbeitseinkommens, kann man sich drüber unterhalten, 1%, 1,5%, 2%, irgendwie sowas, müssen die anlegen in private Vorsorgeprodukte. Mhm. Das kann ein Fonds sein, das kann eine andere Form der Anlage sein, das können bestimmte Aktien sein, das muss man irgendwie machen. Und wenn man das nicht möchte oder wenn man das nicht kann, weil man nicht 1% seines Einkommens übrig hat, gibt's ja, dann macht das für einen ein staatlicher Fonds. Also dann macht das sozusagen eine staatliche Einrichtung, die legt dann für Menschen, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben, legt dann auch was an, damit die auch was vom Aktienmarkt haben. Und am Ende ist sozusagen ein Teil der Rente, wenn ich dann 65 bin oder 63 oder 67, wann auch immer ich aufhöre zu arbeiten, würde das ja auch gerne ein bisschen flexibler handhaben in der Gesellschaft, kommt ein Teil meiner Rente aus dieser Aktienanlage oder aus dieser Kapitalmarktanlage. So, und das finden wir als FDP ist eine sinnvolle Ergänzung zur staatlichen Rente, die man machen muss. Jetzt gibt's in der Koalition ein Vorhaben, das Niveau der Rente, also die Höhe, wie viel Rente bekommen wir, festzuschreiben. Das ist deswegen problematisch, weil ja immer mehr Rentner und immer weniger Einzahler da sind. Wenn man dann die Höhe festschreibt, muss man entweder die Rentenbeiträge erhöhen oder man erhöht diese 100 Milliarden immer weiter. Und gleichzeitig haben wir als FDP durchgesetzt, dass wenn wir das schon machen, das war SPD und Grünen wichtig, diese sogenannte Haltelinie, so heißt das, dann muss auch Geld einbezahlt werden in einen neuen Fonds, der zu bilden ist, der dann eine Anlage macht, aus der man dann wiederum die Rentenkasse subventioniert. Das ist so ein kleiner Einstieg in eine Aktienrente. Ich finde es total super, dass das gelungen ist. Ich bin da mega stolz drauf. Also ja. Aber da geht noch mehr. Und wenn wir alleine regieren würden, das ist ja die Idee des Podcasts, das zu beschreiben, dann würden wir da mehr Geld reinschieben in diese Aktienkomponente und würden es auch Menschen ermöglichen, da selber ein bisschen mehr drüber zu entscheiden.
da gibt es ja ein Vorbild auch in Europa. Das ist Schweden. Schweden macht das nach diesem Modell. Da sind es, glaube ich, 2,5% des Lohnes, die investiert werden. Das geht dann, in, wenn man nichts macht, in den Staatsfonds, der sehr breit diversifiziert ist. Absolut. Da ist wenig Risiko. Ich glaube, die Durchschnittsrendite ist 11%, kann in manchen Jahren, teilweise bis zu 19%, glaube ich, habe ich dazu gelesen, sein. Man kann aber sich auch entscheiden, in andere Fonds zu investieren. Die sind dann vielleicht risikoreicher und man muss halt sich dem Risiko bewusst sein. Aber da kann man im Zweifel dann halt auch mehr Geld machen, wenn man sich damit auskennt.
Wenn man das möchte und das Geld übrig hat.
Genau. Richtig. Dann gibt es in Norwegen, da legt der Staat das auch für einen an. Da geht es aber um Ressourcen, die der Staat selber hat, aus Ölverkäufen und sowas. Das ist nochmal ein anderes Modell. Aber gehen wir mal auf die Kritik dazu. Mhm. Und zwar, gerade aus der linken Seite kommt immer dieses Zocker-Ding. Ich glaube, im Bundestag wurde schon mal gesagt, das Zockergeld der FDP. Oder Sarah Wagenknecht hat es jetzt gerade als die Casino-Rente genannt. Das klingt ein bisschen wie ein James-Bond-Film. Mhm. Aber es ist immer diese Angst, dass gesagt wird, da verzockt jemand unsere Rente. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, das hat etwas mit dem Problem zu tun, dass wir in Deutschland keine besonders ausgeprägte Aktien- und Anlagekultur haben. Ja, das gilt als eine schnöselige Angelegenheit von ein paar Reichen, die sich das erlauben können und das irgendwie durchblicken. Und ich finde das hochgradig sozial ungerecht. Also warum sollen nur Leute, die ein dickes Portemonnaie haben, zusätzlich Geld an der Börse verdienen? Ich finde das völlig ungerecht und das hat auch mit der Realität nichts zu tun. Es gibt heute so Online-Plattformen, wo junge Leute, die in der Ausbildung teilweise sind, irgendwie 10 Euro im Monat in irgendwelche ETFs schieben, weil sie wissen, dass die Aussicht da, wenn sie mal selber 65 sind, ein bisschen mehr rauszukriegen, relativ gut ist, wenn man sich die Vergangenheit anguckt. Es gibt bei den Aktienkursen und auch bei Fonds geht es immer auf und ab, ja, aber unterm Strich, wenn man sich sozusagen die Entwicklung der letzten Jahrzehnte anguckt, haben wir eine relativ stabile Entwicklung ins Plus. Dann gibt es eine Weltfinanzkrise, dann gibt es eine Euro-Krise. Klar, das passiert, aber nach diesen Krisen geht es sozusagen weiter nach oben, als es vorher war. Und wenn man da eine langfristige Strategie macht und nicht, das müsste natürlich dieser staatliche Fonds dann machen, völlig absurde Risiken eingeht, dann ist unterm Strich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das funktioniert. Und am Ende ist ja Politik und welche Entscheidungen man trifft immer abhängig davon, wie ist die Realität, was gibt es für eine wissenschaftliche Betrachtung zur Realität. Ja, 99,99999% der Wissenschaftler sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, also müssen wir was dagegen tun. So. Und dann gibt es aber natürlich auch eine unterschiedliche Sichtweise auf die Realität. Und in dieser Sichtweise auf die Realität sage ich als Liberaler, mir ist es lieber, wir gehen ein klitzekleines Risiko am Kapitalmarkt ein, als dass wir als alternde Gesellschaft breiteste Teile der Bevölkerung abschneiden vom Kapitalmarkt und einigen wenigen Reichen es ermöglichen, sich da, also ich meine, das sind doch Leute, die brauchen sowieso keine Rente. Also Leute, die so viel Kohle haben, dass sie sich selber ihre Rente am Aktienmarkt finanzieren können, für die machen wir das nicht.
Man könnte eigentlich anders sagen.
Wir machen das für die Kassiererin und den Erzieher, wo heute absehbar ist, dass die im Alter Probleme haben werden, von ihrer staatlichen Rente zu leben. Das wissen wir heute.
Man könnte quasi sagen, dass es dann doch eigentlich eher eine sehr linke Vorstellung ist, alle zu beteiligen daran.
Also ich finde das nicht links, ich finde das irgendwie emanzipatorisch und ich finde das progressiv und ich finde das also ich finde, es bringt einfach die Gesellschaft voran und es ist auf eine Weise, und das begreife ich auch als liberal, disruptiv. Ja, also es macht sozusagen, es verbreitert den Besitz mache ich es mal mit Marx, es verbreitert irgendwie den Besitz an, es verbreitert doch den Besitz an Produktionsmitteln. Also das ist, ich habe einen FDP-Kollegen.
Pro Seminar Philosophie.
Ja, ich habe einen Kollegen aus der FDP-Fraktion, der hat das neulich mal getwittert, der hat gesagt, die Linken wollen den privaten Besitz an Produktionsmitteln, sind aber gegen die Aktienrente. Ist ja völlig irre.
Wer hat das gesagt?
Jens Teutrine. Schöne Grüße. Ist völlig irre. Ja. Also warum? Ist doch geil. Also ist doch super, wenn mehr Menschen partizipieren an irgendwie einer positiven Entwicklung von Unternehmen. Super.
Wir müssen aber nochmal über den aktuellen Stand sprechen. Sie haben jetzt mit der Ampel das Rentenpaket 2 verabschiedet. Da wurde gesagt, okay, das Renteneintrittsalter bleibt gleich. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Das Rentenniveau bis 2020. 39 soll garantiert werden.
Das ist die sogenannte Haltelinie. Genau,
48% genau. Des Durchschnittslohnes. Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen dafür aber steigen. Ab 2035 ist ein Anstieg auf 22,3% vorgesehen. Das heißt aber auch, der Jahrgang 1960 ist der letzte, der nicht belastet wird. Am stärksten werden die belastet, die jetzt mit dem Arbeiten anfangen.
Genau.
Junge Menschen sind die Verlierer und die FDP pocht wie sonst keine andere Partei auf Generationengerechtigkeit normalerweise. Wie kann sowas mit liberaler Beteiligung durchgehen?
Also wenn es nach uns ginge, würde man nochmal eine ganz neue Diskussion führen, zum Beispiel über die Rente mit 63. Die Rente mit 63 ist ja mal eingeführt worden, um Menschen, die eine bestimmte Zeit im Arbeitsmarkt verbracht haben, weiß nicht, 40 Jahre oder so, und bei denen man einfach sagen muss, okay, die haben jetzt so lange eingezahlt, können aber körperlich nicht mehr oder geistig, die sollen in Rente gehen, um denen das zu ermöglichen. Und in der Realität sind aber die Leute, die eigentlich sozusagen weiterarbeiten müssen, die arbeiten weiter, obwohl sie nicht mehr können. Und die Leute, die einfach sagen, ach Mensch, jetzt bin ich 63 und kann hier raus, ist doch auch super. Und deswegen ist die Rente mit 63 für unsere Volkswirtschaft ein krasser Fehlanreiz. Und ich finde es ganz schlimm, dass CDU, CSU und SPD das beschlossen haben. Und wenn es nach uns ginge, absolute Mehrheit, würde man diesen Fehler, Rente mit 63, wieder korrigieren.
Wir die Union ist ja auch dabei. Also wäre da irgendwie. Also
ja, aber sie haben es selber eingeführt. Deswegen ja. nehme ich das nicht so also für voll.
Das gab es ja ein paar Mal.
Das kommt vor, ja. Genau. Das liegt auch, deswegen ist dieser Podcast auch so gut, liegt natürlich
Kompromisse,
auch daran,
etc. dass man
Kompromisse machen muss. Ja. Und also, ich sage das mal, wie es ist. Wir haben als FDP die Wahl zwischen entweder es tut sich gar nichts bei der Aktienrente oder es tut sich was bei der Aktienrente und wir machen auch Sachen, die SPD und Grüne wollen. Und da bin ich dann Pragmatiker und sage, es ist schade, dass wir auch Entscheidungen mittragen müssen. Das tue ich aber auch, ja, habe ich kein Problem mit, die ich anders treffen würde, wenn ich alleine regieren würde. Aber es ist der Preis, den ich bezahlen muss, um einen Einstieg hinzukriegen in eine Stabilisierung der Rentenkasse auch am Kapitalmarkt. Und das ist mir so wichtig, ja, dass ich auch bereit bin, andere Dinge mitzumachen.
Zum Generationsvertrag gehört ja auch, dass man die Jungen nicht zu stark belastet. Und ich meine, wenn man klar, jede Partei hat einen unterschiedlichen Fokus, aber wenn man jetzt einfach mal böse sagen würde, die SPD und ihr Arbeitsministerium machen jetzt Geschenke an die Hauptwählerschaft, die Alten, die sie halt wirklich primär noch wählen. Die FDP macht das mit, hält die Füße still und bekommt dann halt den Wunsch nach einer kapitalgedeckten Rente und sogar noch mehr Kapital, als letztes Jahr im Gespräch war.
Das stimmt, genau.
Ist das ein politischer Kuhhandel an der Stelle?
Also ich finde, dieses Wort Kuhhandel hat immer, also das schwingt immer mit, dass das etwas Unlauteres oder dass das etwas Skandalöses sei oder etwas, was man sozusagen vor den Bürgerinnen und Bürgern geheim halten müsse, weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass die eine Partei was bekommt und die andere Partei. Aber meine Frage an Sie oder auch an die Bürgerinnen und Bürger ist, wie soll das denn in einer Demokratie anders funktionieren, als in einer Familie oder in einem Betrieb oder in einer sozialen Einrichtung wie einem Verein, wo halt verschiedene, wirklich sau unterschiedliche Menschen am Tisch miteinander sitzen und sagen, okay, wir wissen zwar nicht, was wir gemeinsam wollen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir eine Mehrheit hier im Raum brauchen, um es durchzusetzen,
aber
was wir einzeln wollen. Und deswegen muss man sich miteinander arrangieren.
Aber gerade bei der SPD oder ich gehe davon aus, jetzt einfach mal, wenn man die politischen Forderungen der Vergangenheit kennt, war nicht drin, dass man mit den Koalitionspartnern rausarbeitet, raushandelt, okay, die Jungen werden etwas mehr belastet, dafür werden die Älteren auch etwas mehr belastet, keine Ahnung, ein Jahr später in Renteneintritt oder ein paar Ansprüche weniger, so, weil jetzt gerade ist es ja wirklich also einseitig auf der jungen Generation, die belasten.
Ich finde, das klingt, nee, also finde ich nicht, weil wir, also ich bin mir sicher, wirklich sicher, dass wenn wir es einmal geschafft haben, diesen Einstieg in die Aktienrente oder in eine generationengerechtere Rente, weil man auch am Kapitalmarkt Geld anlegt, wenn wir das einmal haben, dieses Instrument, dann werden zukünftige Bundesregierungen und zukünftige Mehrheiten im Bundestag werden sehen, dass sie diesen Geldtopf für die Aktienrente weiter anfüllen müssen.
Weil sie dann was einfach mehr rausziehen können
im Endeffekt. Weil das die Beiträge, also der Sinn ist ja, mit dem sogenannten Generationenkapital, das werden 200 Milliarden sein, ungefähr Mitte der 30er Jahre, so ist der Plan, die Steigerung der Beiträge zu dämpfen. Also dass sozusagen die Rente nicht so teuer ist, ja, für die arbeitende Bevölkerung. Das ist ja der Sinn der jetzt eingeführten Aktien.
Aber da müssen wir viel mehr Geld investieren normalerweise.
Genau.
Weil jetzt gerade
dämpft
so gerade die Zuzahlung einfach nur ein.
Aber das können wir nur, wenn es dieses Instrument überhaupt gibt. Und es muss ja einen Grund geben, im Bundestagswahlkampf auch zu sagen, wählt uns und nicht die anderen. Und ich würde immer sagen, wählt uns, wenn ihr dieses Instrument der Aktienrente weiter stärken wollt. Ich bin ja kein Fan des rentenpolitischen Konzepts der SPD. Ich bin auch kein Fan des rentenpolitischen Konzepts der Grünen. Wenn Sie jetzt sagen, können wir nicht auch ein Jahr mit dem Renteneintrittsalter hoch oder wir wandeln die Rente mit 63 ab auf Rente mit 64, da würde ich sagen, das ist eine super Idee. Dabei. Das ist eine super Idee. Ich würde sagen, da machen wir noch doppelt nochmal so viel rein in die Aktienrente. Gucken wir mal, müssen wir irgendwie gucken, wo wir was hernehmen, aber machen wir, ja.
Es ist ja schuldenfinanziert.
Klar, es ist Geld, was man am Kapitalmarkt aufnimmt, was aber am Ende dazu dienen soll, die Beitragssätze zu stabilisieren.
Was mich da interessieren würde, ist, wenn es nach Ihnen geht, gibt es ethische Grenzen, in welche Aktien da investiert wird? Also keine Ahnung, wenn die Leute sagen, wenn man eine Rente auf Rheinmetall-Aktien aufbaut, ist das vielleicht nicht so geil.
Ich verstehe die Diskussion und ich glaube, die muss man führen. Ich muss ehrlich bekennen, dass ich ja kein Renten- und Sozialpolitiker bin, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das sozusagen im Einzelnen dann organisiert wird. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, eine bestimmte Tätigkeit ist erlaubt und damit darf irgendwie in Deutschland und in der Welt auch Geld verdient werden, aber man darf irgendwie da kein Geld anlegen. Und das Bild der Rüstungsindustrie, der deutschen und der europäischen, hat sich ja in den letzten 2 Jahren auch
etwas gewandelt.
Also niemand muss bei Rheinmetall arbeiten und niemand muss...
Man kann auch Nestlé oder BP oder sonst was sagen.
Ja, okay, aber also Nestlé, klar. Wir können ja mal durchgehen, ja. Also je nachdem, wie man den Filter dann aufstellen.
Genau, ist halt die Frage, wo zieht man da eine Linie? Aber wir müssen ja mal zum nächsten Thema weitergehen. Einmal ganz kurz noch zu einer Alternative, die immer auch von linker Seite angeführt wird. Und zwar das Rentensystem in Österreich. Da zahlen fast alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse ein. Das Beamtentum wurde fast komplett abgeschafft, um damit staatliche und andere Angestellte gleich zu behandeln. Und auch Selbstständige sind in Österreich verpflichtet einzuzahlen. Am Ende soll dann nach 45 Beitragsjahren da 80% des durchschnittlichen Lebenseinkommens rausspringen. Das klingt doch erstmal ziemlich gut. Wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland? Könnte man ja mit der Aktienrente kombinieren.
Also ich gucke mir alles an und wir haben ja krass ausgebaute Sozialstaaten in Europa, wie Schweden zum Beispiel, die irgendwie auf Aktien setzen. Das ist etwas, was uns als FDP ganz gut gefällt. Sonst sind wir, was so Ausweitung des Sozialstaats angeht, ja eher ein bisschen skeptisch. Ich frage mich immer, wie das funktionieren soll, weil ja diejenigen, die man in das System einbezieht, auch älter werden und weil die ja auch eine Rentenanwartschaft mitbringen. Also man kann natürlich darüber diskutieren, Leute einzubeziehen ins staatliche Rentensystem. Ich will mich dieser Diskussion gar nicht verschließen, aber die haben auch Rentenansprüche und die werden auch älter und unterliegen dem demografischen Wandel.
Und Deutschland ist älter als Österreich, das muss man sagen.
Das heißt, die Frage ist sozusagen, also wir machen dann ein System, was nicht so gut funktioniert, größer, indem wir eine Bevölkerungsgruppe, die auch älter wird und auch Ansprüche mit, also die bringen nicht nur Geld mit. Ja? Also wenn ich jetzt die Beamten in die staatliche Rentenfinanzierung reinschiebe, okay, dann zahlen die da rein, aber die kriegen ja dann auch was raus.
Also ja, in Österreich wird, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein bisschen mehr eingezahlt auch. Und man muss dazu sagen, es gibt kaum betriebliche Renten oder private Vorsorge. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor.
Altersvorsorge spielt in Deutschland eine gute Rolle oder eine wichtige Rolle. Und eine Sache will ich noch sagen, ich würde gerne die Selbstständigen nicht noch mehr quälen. Also wenn wir jetzt eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige auch noch einführen, wir haben... Ganz vorsichtig gesagt, wir haben nicht zu viele Menschen in Deutschland, die sagen, boah, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich irgendwie risikoaffin bin und ich will mal gucken, wie ich vielleicht meine Idee umsetzen kann und Jobs schaffen kann und ich gehe mal ein bisschen ins Risiko und probiere das mal aus. Und wenn man was die schon an Krankenversicherung zahlen, ja, die armen Solo-Selbstständigen, wenn man denen jetzt noch die Rentenversicherung oben drauf schmeißt, dann macht das gar keiner mehr.
Gehen wir weiter zur nächsten Maßnahme und das ist die...
Die Bedrohungslage in Deutschland ist in den letzten Jahren gestiegen. Ob durch islamistischen oder rechtsextremen Terror oder durch Cyberangriffe und gezielte Destabilisierung, besonders aus Russland. Die Menschen und unsere Infrastruktur müssen besser geschützt werden. Aber wie kann man das effektiv koordinieren? Gerade der Föderalismus stellt die Behörden vor Probleme. Kaum jemand blickt durch, wer für was zuständig ist. Behörden sprechen sich nicht vernünftig ab oder es gehen sogar Informationen verloren. Und das auf einem Gebiet, wo Fehler im schlimmsten Falle tödlich enden können.
Was ist aktuell die größte Bedrohung für unsere Sicherheit?
Die größte Bedrohung für unsere Sicherheit ist Russland, würde ich sagen. Wenn man äußere und innere Sicherheit in einem begreift. Ich glaube, wir müssen das tun. Ich glaube, diese Trennung zwischen äußerer und innerer Sicherheit, die ist zumindest in der Bedrohungsanalyse nicht immer ganz so hilfreich. Und das, was Russland momentan an kriegerischen Handlungen gegen die Ukraine in der Ukraine durchführt, das bedroht unsere Sicherheit. Und neben dem russischen Krieg in der Ukraine sind mit Blick auf unser Land die Bedrohungen durch Rechtsextremismus und durch Islamismus sozusagen sehr weit oben. Und dann gibt es, wenn man neben Krieg, Terrorismus, Extremismus, wenn man da noch ein bisschen weiter schaut, haben wir bestimmte Formen der organisierten Kriminalität, die leider zunehmen. Und bestimmte Formen von Kriminalität, die sich gegen bestimmte Gruppen richten, also zum Beispiel antisemitisch motivierte Gewalt und Gewalt zu Lasten von Kindern und Jugendlichen. Das würde ich sagen, sind so die Top-Themen.
Die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist eine Föderalismusreform im Bereich innere Sicherheit. Was beinhaltet das genau?
Wir haben bei den großen Themen, über die ich gesprochen habe oder über die wir gerade angefangen haben zu sprechen, wie zum Beispiel Rechtsextremismus oder Islamismus, gibt es bestimmte Fanale in der jüngeren Vergangenheit, also bestimmte Ereignisse, die so krass waren, dass sie die öffentliche Diskussion und die Wahrnehmung der Menschen fundamental verändert haben. Das war der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, eine Terrorgruppe, die über mehr als 10 Jahre durch Deutschland gezogen ist und Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat, weil das Menschen waren, die einen Migrationshintergrund haben und die wollten haben einen ethnischen Volksbegriff sozusagen vertreten und waren einfach Rechtsextremisten und haben sich ja auch selbst als sogenannten nationalsozialistischen Untergrund bezeichnet, wollten deswegen aus rassistischen Motiven Menschen umbringen. Und die haben das massiv getan und unsere Sicherheitsbehörden haben jahrelang versagt, das Muster hinter diesen Morden zu erkennen. Diese Morde sind als sogenannte Dönermorde verniedlicht worden in einer die Opfer völlig verhöhnenden Art und Weise. Und erst durch die Selbstenttarnung des sogenannten NSU ist es überhaupt ins Rollen gegangen. Es gab in mehreren Ländern Untersuchungsausschüsse, es gab Untersuchungsausschüsse im Deutschen Bundestag. Fanal Nummer 2 ist der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz durch den Attentäter Anis Amri, einen Islamisten, der
bekannt war.
Bekannt war, genau dazu komme ich. Und der einen LKW in einen Weihnachtsmarkt reingesteuert hat und da sind auch sozusagen Menschen ums Leben gekommen und getötet worden durch diesen Islamisten. Und da gab es auch Untersuchungsausschüsse und so weiter. Und die Ergebnisse beider Untersuchungsausschüsse, die es gegeben hat, also nicht zwei Untersuchungsausschüsse, sondern ja. 10, ja, in Bund und Ländern sind, dass die Art und Weise, wie Bund und Länder sich abstimmen, wenn es um solche Fälle geht, nicht ausreichend ist. Anis Amri war in mehreren Bundesländern als Gefährder eingestuft. Der NSU war in mehreren Bundesländern in Ansätzen sozusagen bekannt. Und trotzdem ist der Austausch von Informationen, ist das gemeinsame Fallmanagement unserer Polizeien, unserer Nachrichtendienste. Ich beschäftige mich viel mit Nachrichtendiensten, weil ich Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium bin, das unsere Nachrichtendienste beaufsichtigt, ist die Zusammenarbeit im föderalen System unzureichend. Und deswegen brauchte es aus meiner Sicht eine Föderalismusreform im Bereich der inneren Sicherheit. Deutschland hatte übrigens schon mal 2 Föderalismusreformen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 2002 und 2005, da hat man, kann sein, es falsch ist, aber so ungefähr.
grob,
ja. Und da hat man die Zuständigkeiten des Bundesrates reduziert, damit Gesetze schneller durchgehen. Das war die Nummer 1. Und Nummer 2 war, dass man die Finanzen so ein bisschen entwirrt hat von Bund und Ländern. Also das geht. Wir können in Deutschland Föderalismusreformen machen und sowas brauchen wir auch bei der inneren Sicherheit.
Was ist da der nächste Schritt? Muss der Bund dann mehr Kompetenzen bekommen oder muss eine neue Behörde gegründet werden? Oder?
Also Bund und Länder müssen einfach miteinander mal strukturiert darüber reden, wer was besser kann. Und
da gibt es dann wahrscheinlich einen Dissens.
Da gibt es dann Dissens und es gibt auch, Stichwort, der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Es gibt in den Ländern schon auch so ein bisschen die Haltung, Mensch, jetzt sind wir hier das selbstständige Land Bremen oder das selbstständige Land Saarland und natürlich brauchen wir auch ein eigenes Landesamt für Verfassungsschutz und das muss auch so bleiben und darf sich nicht ändern. Und ich sag mal so, also ob wir jetzt angesichts von Deutschland insgesamt betreffenden Desinformationskampagnen, Hack-and-Leak-Operationen, Cyberangriffen aus Russland, ob wir dann eine Cyberabwehrabteilung beim Verfassungsschutz in Bremen brauchen, Da mache ich mal ein Fragezeichen. Oder ob das Saarland im Grenzgebiet zu Frankreich irgendwie eine eigene Form der Bearbeitung von islamistischen Gefährdern braucht. Oder ob man das nicht vielleicht mit Rheinland-Pfalz mal zusammenlegen kann, das Landesamt. Da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Solche Diskussionen müssen wir einfach, glaube ich, mal führen, um die Schlagkräftigkeit der Länder zu steigern. Jetzt habe ich habe nichts gegen Bremen, ich habe auch nichts gegen das Saarland. Es gibt tolle Landesämter für Verfassungsschutz, die machen eine super Arbeit, ja. Aber wir sind da ein
bisschen... Aber die kann man ruhig mal zusammenlegen.
Ja, zusammenlegen oder einzelne...
Abschaffen.
Ja, abschaffen würde... Also ich glaube, wir brauchen schon... Da gibt es ja gerade eine Diskussion, interessanterweise. Die wird ja von konservativer Seite geführt. Total spannend, könnte man ein eigenes Seminar drüber machen, warum Deutschland eigentlich Inlandsnachrichtendienste braucht und ob es überhaupt richtig ist, dass unsere Nachrichtendienste in Deutschland so früh anfangen. Also anders als in fast allen anderen Ländern können ja bei uns Nachrichtendienste zum Beispiel rechtsextreme Bestrebungen schon relativ früh beobachten. Ne? Also wenn eine Partei, wie die AfD beispielsweise, wenn es da rechtsextreme Bestrebungen gibt, dann kann man sich diese Partei genauer angucken. So, dann muss man die Frage stellen, darf man das und so weiter. Ich finde, nach dem, was wir in diesem Land erlebt haben, ist das gerechtfertigt, auch Rechtsextremismus genau im Blick zu haben. Und ich finde, es ist, also, ja, kann man irgendwie natürlich aus anderen Ländern so fordern, aber wir sind hier in Deutschland mit diesem Grundgesetz, mit dieser Geschichte und mit dieser Bedrohungslage und ich würde das gerne so machen. Deswegen brauchen wir Inlandsnachrichtendienste, aber die müssen besser zusammenarbeiten. Was unsere Inlandsnachrichtendienste zum Beispiel auch machen, ist Spionageabwehr. Man dachte, das braucht man gar nicht mehr, weil russische Spione in Deutschland, ich meine, sowas gibt's doch gar nicht. Und jetzt haben wir...
Ist ja komisch.
Und jetzt haben wir eine Lage, wo ich schon finde, dass wir, also es ist gut, dass die sich mit Islamisten beschäftigen, gut, dass sie sich mit Rechtsextremisten beschäftigen, aber schon gut, dass es da auch eine Abteilung gibt, die sich mal anguckt, wer tingelt da eigentlich durch den Berliner Tiergarten und schießt Leuten in den Kopf.
Aber
mitten in Deutschland, ja.
Wir sind ja jetzt in der Position, beziehungsweise Sie sind in der Position, dass Sie hier die absolute Mehrheit haben und dann können Sie jetzt auch konkret eine Vorstellung oder zwei oder drei benennen, wie diese Reform aussehen soll.
Ja, das Krasse ist, ich brauche eine absolute Mehrheit. Schon mal gut, dass ich die habe im Bundestag. Also da bin ich schon mal dankbar. Ich brauche die aber auch in allen Ländern, weil sonst kann man das nicht durchziehen.
Man könnte dieses Konzept natürlich jetzt auf Art Absurdum führen, aber das, wenn Sie jetzt sich einfach etwas aussuchen dürfen.
Also ich würde tatsächlich sehr gerne mehrere Landesämter für Verfassungsschutz zusammenlegen zu regionalen Schwerpunktämtern und damit die Schlagkräftigkeit unserer Inlandsnachrichtendienste der Länder erhöhen. Ich würde gerne zweitens die sehr informelle Kooperation von Bund und Ländern im Bereich innere Sicherheit ein bisschen mehr auf stabilere Füße stellen. Wir haben Einrichtungen, die heißen gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum oder gemeinsames Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, je nachdem, was sie bearbeiten. Und die sind so Clubs, in denen sich Beamte von Bund und Ländern informell darüber austauschen, was es so für Fälle gibt. Und vielleicht stört mich das auch einfach als Parlamentarier, weil ich da nicht reingucken kann. Aber ich finde, das muss nach klareren Regeln erfolgen. Und ich finde, das muss auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen. Und das würde
die gibt es aktuell nicht.
Nein, gibt es keine gesetzliche Grundlage für das, was in diesen Zentren passiert.
Also die brauchen Regeln
dafür. Die sagen, stimmt nicht, wir haben eine Geschäftsordnung. Dann sage ich, gut, dann können wir die ja ins Gesetz schreiben. Aber das wird nicht so gern gesehen. Die wollen da halt ein bisschen informell das Ganze machen. Und ich finde, Fälle wie der NSU und Fälle wie der Anschlag am Berliner Breitscheidplatz zeigen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass Behörden, die davon leben, und das hat auch teilweise seinen Sinn, aber sie leben halt davon, Informationen zu horten, dass die richtige Information auch immer an die richtige Stelle geben. Und deswegen muss man da ein bisschen aufräumen, glaube ich, und das fände ich gut. Ich würde gerne drittens das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ist eine Einrichtung, die sich um Unterstützung bei Hochwasser oder Flut im Ahrtal oder sowas kümmert, denen würde ich gerne mehr Durchgriffsrechte geben, auch mit Blick auf die Länder. Steht übrigens im Koalitionsvertrag, ja.
Ist noch nicht passiert.
Ist noch nicht passiert, komisch, ja.
Woran liegt das?
Och, fragen Sie doch mal im Bundesinnenministerium nach. Das könnte ja mal einen Gesetzentwurf vorlegen und dann würde ich mir den wohlwollend angucken. Aber es, also in diesen Koalitionsverträgen stehen oft Dinge drin, die nicht umgesetzt werden. Und ich finde es sehr schade, dass das in diesem Bereich noch nicht passiert ist. Zur Ehrenrettung des Bundesinnenministeriums muss man natürlich sagen, eine solche Reform müsste natürlich durch den Bundesrat, weil es die Länder krass betrifft.
Genau.
Und wenn die Länder vorher schon zum BMI sagen, das könnt ihr vergessen, kann ich verstehen, warum die das nicht wollen, aber man kann ja auch mal was anstoßen.
Der Versuch sollte kommen. Was, absolut. Wir haben tatsächlich, das ist natürlich ein wahnsinnig breiter.
Es gibt noch viel mehr. Es gibt tausend Sachen, die man machen könnte. Wir brauchen einfach mal eine öffentliche Debatte darüber, wie ist unsere innere Sicherheit in Deutschland organisiert. Wir haben jetzt ganz viel über Terror, Extremismus und so gesprochen. Auch in dem Bereich der normalen Kriminalität haben wir einen Aufbau im Bereich der inneren Sicherheit. Das kann so nicht bleiben. Also die haben keine gemeinsame, bislang, da wird dran gearbeitet, aber es gibt bislang kein gemeinsames Vorgangsbearbeitungssystem. Also der Diebstahl in Berlin und der Diebstahl in Bayern, das wird in unterschiedlichen Dateien abgespeichert.
Wild. Zwei Punkte, die mir dazu noch einfallen. Zum einen, wir hatten ja am Anfang schon so einen kleinen Tease da drauf. Gesichtserkennungssoftware, Videoüberwachung etc. Da ist die FDP ja meistens recht dagegen. Die Union hätte das sehr gerne. Wenn man jetzt mal schaut, was für Fortschritte KI macht, dann könnte man ja sagen, okay, da könnte durch die KI ja gerade beim Aufspüren von gesuchten Personen, von Gefährdern oder auch beim Aufklären von Verbrechen eine große Rolle spielen. Da würden Sie als FDP da sagen, weiß ich nicht, Digga.
Genau, der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Und das bedeutet, dass der Staat sich beim Umgang mit den Menschen selbst an Regeln halten muss. Das ist das Tolle am Rechtsstaat, ist Regeln, die wir machen, gelten natürlich für die Bürgerinnen und Bürger. Also wir können eine Regel aufstellen, wo wir schreiben, niemand darf dem anderen in den Kopf schießen. Das ist für das friedliche Zusammenleben auch eine sehr, also eine gute Regel, die funktioniert, weil sie auch von den Menschen anerkannt wird. Und das darf man sozusagen nicht. Und in einem Rechtsstaat sind aber nicht nur die Bürger an Regeln gebunden. Ne? Der eine darf dem anderen nichts tun, sondern auch der Staat selber muss sich an Regeln halten. Und das sind die Grundrechte. Und die Grundrechte sagen zum Beispiel aus unserer Verfassung, Bürgerinnen und Bürger sollen schon so ein bisschen selber entscheiden können, oder nicht ein bisschen, Bürgerinnen und Bürger sollen schon selber entscheiden können, welche Information über sie wo liegt. Und wenn wir ein System hochziehen in Deutschland, nach dem Vorbild Chinas, ja, am besten noch mit Social Scoring und Gesichtserkennung und KI, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger zu welchem Zeitpunkt aufhalten und wer wo ist, dann haben wir ein Maß an Totalüberwachung erreicht, bei dem Freiheit zu einer Floskel verkommen ist. Und das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte.
Also es ist eine Abwägung zwischen Bürgerrechten, beziehungsweise wie viel Infos darf der Staat über mich haben, wie doll soll ich beobachtet werden, und auch den Fakt, dass Videoüberwachung beispielsweise bei der Aufklärung von Verbrechen wahnsinnig wichtig sein kann. Super wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall in diesem Punkt noch mitnehmen müssen, ist Bedrohung durch unter anderem Russland, Cybersicherheit. Und es gab ja sogar einen russischen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015. Das Ding ist nur, damals sind Trojaner auf Rechner des Deutschen Bundestages installiert worden, weil Abgeordnete und ihre Mitarbeitenden auf Phishing-Mails reingefallen sind. Also wir können doch die geilste Sicherheitsarchitektur in diesem Land haben. Solange Abgeordnete zu doof sind, zu unterscheiden, ob eine Mail legit ist oder nicht, ja, sind wir doch immer ein leichtes Ziel, oder?
Absolut. Die Abgeordneten sind ja Volksvertreter und entstammen auch selber dem Volk und sind Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen sind wir genauso drauf wie die Menschen im Land. Und wenn ich sehe, dass Menschen in meiner Familie irgendwie kurz davor sind, weil sie irgendwie eine Mail bekommen, sie müssen jetzt hier mal 1.000 Euro überweisen an den und den, weil, weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja. PayPal-Konto
wurde gehackt.
Whatever.
Ja, ja, oder sie müssen jetzt mal hier ihre ganz dringend, wirklich ist ganz dringend, dass sie jetzt mal ihre Kontonummer.
Ein iPhone gewonnen, hi.
Ihre Kontonummer und ihre PIN fürs Online-Banking hier eingeben, weil sonst wird ihr Zugang gesperrt. Ja.
Das wollen wir ja nicht.
Und das funktioniert, dann habe ich, also ich finde es blöd, dass es passiert, aber ich verstehe, warum. Das funktioniert auch bei Abgeordneten. Und jetzt sage ich mal ganz offen und selbstkritisch, als ich Mitglied des Deutschen Bundestages geworden bin, hatte ich bei meinem Zugang zu sozialen Medien keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Weil ich gedacht habe, ach, hier, wieso soll ich denn bei Facebook meine Handynummer angeben? Auch das noch, soweit kommt es noch.
Datenschutz.
Meine Handynummer, die hat Facebook so, dass das überhaupt, also dass das damit zusammenhängt, dass wenn irgendwie jemand mein Passwort ausforscht, ja, oder weiß ich nicht, es gibt irgendeinen Leak und dann steht das Passwort irgendwo und ich muss ja nur E-Mail-Adresse und Passwort benutzen, dann bin ich in dem Konto oder drin.
Das Passwort heißt Passwort 123.
Genau, ja. FDP 123. Dann,
Christian Lindners Passwort geleakt.
Ja, genau. Oh shit. Dann sind die in meinem Konto drin, können meine privatesten Nachrichten lesen. Ist übrigens auch passiert in der letzten Wahlperiode und dann haben wir im Bundestag irgendwie erstmal realisiert, nee, wir müssen jetzt schon auch hier mal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen. Und deswegen, klar, Cybersicherheit hängt immer zusammen mit dem Verhalten von Menschen. Und wir müssen irgendwie besser werden. Ich selber muss besser werden. Meine Nachbarn, meine Freunde, meine Familie, alle müssen besser werden, sich mit diesem Thema Cybersicherheit auseinanderzusetzen.
Aber wie sind wir denn beim Thema Cybersicherheit, wenn man jetzt einfach mal von Leuten, die doof auf Links klicken, absieht, in Deutschland aufgestellt?
Also ich würde sagen, so mittelprächtig. Wir haben einerseits schon Institutionen wie das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und andere, die sich dieses Themas annehmen und die sich irgendwie darum kümmern. Aber ich glaube, die generelle Erkenntnis und das Wissen über die Bedrohungslage ist nicht groß genug. Und wir müssen auch immer sehen, also wir haben Kriminelle, die wollen Oma Erna mit dem Enkeltrick 1.000 Euro abluchsen oder so viel es halt geht, so viel sie halt denen gibt. Aber wir haben auch staatliche Akteure wie russische Nachrichtendienste, die das einfach machen. Also die machen das vielleicht auch, um etwas zu erbeuten, Informationen zum Beispiel. Die machen das aber auch, um Angst und Verunsicherung in die deutsche Gesellschaft hereinzutragen. Und dafür haben wir in Deutschland null Awareness.
Wir gehen auf die nächste Maßnahme, die noch übrig ist.
Deutschland steht vor einem Fachkräftemangel. Wir brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte aus dem Ausland, um unsere Industrie und eigentlich unser ganzes Land am Laufen zu halten. So geht es aber nicht nur uns. Deutschland konkurriert mit vielen Ländern auf der ganzen Welt. Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Fachkräfte sich gegen Deutschland entscheiden, Bürokratie. Besonders wenn es um Arbeitserlaubnisse und Anerkennung von Abschlüssen geht, machen wir es potenziellen Arbeitskräften wahnsinnig schwer.
Ihre dritte Maßnahme ist der Bürokratieabbau bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und ganz ehrlich, Stress mit Bürokratie fühle ich, wenn ich durch die halbe Stadt fahren muss, nur um Stempel bei der Ummeldung zu kriegen oder irgendwie mit dem Finanzamt verzweifle, wenn ich da irgendwas wissen will von denen, dann will ich nicht wissen, wie es wäre, wenn ich nicht mehr Deutsch könnte. Aber selbst für unsere Staatsbürger kriegen wir den Kram ja nicht in den Griff. Wie soll uns das bei der Einwanderung gelingen?
Ja, genau, das ist die große Frage. Und ich will erstmal sagen, dass ich total froh bin, dass es dieser Bundesregierung und auch der Bundestagsmehrheit ohne absolute Mehrheit, der ich angehöre, gelungen ist, das Einwanderungsrecht zu erweitern. Also was wir gemacht haben, und das lasse ich mir auch nicht madig machen, ist wirklich massiv Wege zu vereinfachen, wie Leute in den deutschen Arbeitsmarkt reinkommen können. Wir haben die sogenannte Blue Card in der Europäischen Union. Das ist die europäische Green Card nach amerikanischem Vorbild für besonders qualifizierte Fachkräfte. Da haben wir die Gehaltsschwellen abgesenkt. Wir haben ein Punktesystem eingeführt, endlich mit der sogenannten Chancenkarte.
Wie in Kanada?
Wie in Kanada.
Oder nach kanadischem Vorbild.
So ein bisschen wie bei der Aktienrente. Ja. Also ein Einstieg ins Punktesystem. Ja. Mehr geht immer. Aber wir haben das genau nach kanadischem Vorbild gemacht. Wir haben die sogenannte Westbalkan-Regelung verdoppelt. Also Leute aus dem westlichen Balkan, die ohne weitere Prüfung in Deutschland arbeiten können, super Instrument gewesen. Also wir haben richtig viel auf den Weg gebracht. Und aber, das steht jetzt alles im Gesetz.
Aber
jetzt sitze ich in Indien oder in Indonesien oder auf den Philippinen oder in Mexiko und bin Fachkraft A und habe vielleicht schon einen Videocall gemacht mit meinem zukünftigen Arbeitgeber in, was weiß ich, Chemnitz, Göttingen oder Heidelberg oder was auch immer. Ja. Und ja, wie kommt, also, und die haben, wir haben gucken gemeinsam ins Gesetz und wir stellen fest, ja, Hammer, das passt ja alles hier. Ich bin qualifiziert, Deutsch kann ich später noch lernen, weil in dem Unternehmen wird Englisch gesprochen. Gehalt haben wir uns auch geeinigt, ich kann das, los geht's. Aber wie geht das jetzt? Also wie komme ich jetzt von da so hierher? Und da sind wir wahnsinnig schlecht. Und deswegen brauchen wir dringend eine Reduzierung von Zuständigkeiten in diesem Bereich. Wir haben Deutschkurs.
Was muss da passieren?
Also momentan ist es irgendwie Deutschkurs beim Goethe-Institut, dann muss ich irgendwie eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit haben, dann ist die Ausländerbehörde an dem Ort, wo ich irgendwie arbeiten will, zuständig. Die deutsche Botschaft muss mir erstmal einen Visumstermin geben, das dauert dann 3 Monate, bis ich da irgendwie mal einen Termin bekommen habe für in 6 Monaten. Und ich meine, dass wir die Zuständigkeiten für die Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt an einem Ort konzentrieren sollten. Zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit kann das. Ja, die ist eine interessante Behörde, weil die ist Bundesverwaltung und die sind relativ gut darin, ganz viele Fälle zu bearbeiten, weil es viele Leute gibt, die mit der mal zu tun haben. Ne? Selbst wenn man nur kurz arbeitslos ist, von einem Job in den anderen wechselt, dann meldet man sich ja in der Zwischenzeit arbeitslos, dann geht man dahin. Also die sind gut darin, viele Fälle zu bearbeiten.
Also man würde keine neue Behörde dafür aufstellen?
Kann man auch machen. Ich bin für alles offen. Ich wäre offen dafür, gibt auch Leute, die das vorschlagen im Bundestag. Ich wäre offen dafür, eine neue Behörde zu gründen. Ich wäre offen dafür, eine bestehende zu nehmen. Ich wäre offen dafür, es gibt im Bereich des Auswärtigen Amtes Ämter, die das können. Also es gibt ganz viele Behörden, die da rumwursteln bei der Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt. Und mir ist es völlig egal, wer das am Ende macht.
Es muss besser werden.
Mhm. Und ich sage jetzt mal was sehr Radikales, was ich aber als Liberaler auch einfach ehrlich gesagt völlig richtig finde. Also wenn zwei Menschen auf der Welt, und der eine ist Arbeitgeber und der andere ist Arbeitnehmer, wenn die sich einigen, du kannst für mich arbeiten, ich gebe dir Geld und du baust ein Haus, programmierst ein Computerprogramm oder pflegst meine Angehörigen. Was auch immer es ist. Und diese Leute einigen sich. Und im Rahmen dieser Einigung werden die Gesetze eingehalten. Also es findet keine Ausbeutung statt, Mindestlohn oder Tariflöhne, was auch immer da erforderlich ist. Ja, wenn man das will. Also das wird alles eingehalten, was es an Regeln gibt. Dann hat der Staat kein Recht, das zu verhindern, dass es dazu kommt, dass dieser Arbeitsvertrag erfüllt wird. Sondern dann soll das einfach gefälligst möglich gemacht werden. Und dann will ich nicht irgendwas hören mit, ja, der ist aber Moslem oder ja, der kann ja noch kein Deutsch. Das kann der Arbeitgeber schön selber entscheiden, ob das reicht und der Arbeitnehmer. Wenn die der Meinung sind, das Computerprogramm ist eh auf Englisch, dann soll er das auf Englisch machen, dann ist das egal. Oder wir haben doch schon 200.000 Leute in den Arbeitsmarkt, also es ist jetzt der 200.000 Erste, das fliegt uns, das weiß ich ja gar nicht. Das ist egal, das soll einfach funktionieren. Ja? Und das nervt mich. Und da würde ich ein bisschen mehr Zug reinkriegen in diese ganze Arbeitnehmereinwanderung. Und das würde ich machen, wenn ich eine absolute Mehrheit hätte.
Das ist mal ein Rant. Ja. Was Sie vielleicht auch schon mal mitbekommen haben.
Ja, der Staat ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um des Staates willen.
Ich glaube, dieses Zitat hat sich jetzt sehr gelohnt. Nicht nur einmal saß ich nachts im Taxi und ein Fahrer erzählt mir, dass er aus seiner Heimat rübergekommen ist. Meistens ist es der arabische Raum, dass sie da einen Job gemacht haben, wo wir krassen Mangel haben. Ja. Oft ist es ein medizinischer Raum und da wird mir gesagt, damit darf ich hier nicht arbeiten.
Absolut, habe ich auch schon oft erlebt.
Die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen läuft halt einfach nicht rund. Was würden Sie da verbessern?
Also ich würde versuchen, die Zuständigkeiten zusammenzulegen, also dass vielleicht nur noch eine Stelle in Deutschland für die Anerkennung von Ärzten zuständig ist, für die Anerkennung von Pflegern, so würde ich es machen. Und ich glaube, wir müssen auch in der Gesellschaft eine Diskussion darüber führen, was wir wollen, weil ich für den Rant, den ich gerade performt habe, schon auch Applaus kriege, wenn ich das irgendwo mache. Ja, also die Leute sagen, genau, so kann es ja wohl nicht wahr sein, dass hier kriegt er irgendwie...
Einfacher gesagt, ne?
Ja, genau, getan. So kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier die Leute nicht reingelassen werden. Und dann kommt man zu dem Punkt Berufsanerkennung und sagt, naja, es sollte schon einfacher möglich sein, hier auch mit einer Qualifikation aus einem anderen Land zu arbeiten. Und dann meldet sich eigentlich immer irgendjemand, der sagt, naja, Moment mal, aber ich will schon, dass derjenige, der mich da im Krankenhaus behandelt, dass das auch ein richtiger Arzt ist oder eine richtige Ärztin und dass das schon alles überprüft ist. Und dann kommen wir ganz schnell auch zu dem Grund, warum in Deutschland bestimmte Formen von Bürokratie, bestimmte Formen von Regeln Bestand haben. Mhm. Weil wir nämlich extrem ein Problem haben mit Risiko in Deutschland und weil wir unbedingte Einzelfallgerechtigkeit wollen. Also wenn wir 200.000 Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte holen aus anderen Ländern und von denen sind 199.999 machen das super und so und da ist dann einer dabei, der hat dann ein gefälschtes Zertifikat, dann wird diese Geschichte gnadenlos hochgezogen und ist geeignet, das Vertrauen der Menschen in die Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu erschüttern. Und das ist ein Problem. Also ich sag's mal ganz offen, wenn man die Berufsanerkennung flexibilisiert, wenn man das beschleunigt, wenn man sagt, komm her, wir lassen da auch mal irgendwie das ein bisschen, ich habe jetzt extra nicht 5 gerade sein, weil darum geht's nicht, aber wir machen es etwas schneller, ja, dann kann es passieren, dass auch Fälle uns durch die Lappen gehen. Und das ist die Frage, ob wir dazu bereit sind. Und ich finde, je nach Berufsgruppe muss man auch dazu bereit sein. Ja, weil sonst werden wir das Problem nicht lösen am deutschen Arbeitsmarkt.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen noch diese deutsche Arroganz ist. Die wollen ja alle zu uns. Wir sind ja eigentlich die Nummer eins hier. Und das ist, glaube ich, was einem langfristig auf die Füße fallen kann.
Ja, und wir haben natürlich ein Problem mit irregulärer Migration. Das muss man auch sagen. Also wir haben im letzten Jahr oder in den letzten Jahren haben wir ja sehr viele Asylanträge gehabt, die in Deutschland gestellt worden sind, von denen ungefähr 50% gar nicht berechtigt waren. Und es ist schwer, diese Leute wieder in ihre Herkunftsländer zu schicken. Und es kostet Geld und es belastet die Kommunen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn es ein bisschen einfacher wäre, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern, dann würden vielleicht auch weniger Leute, die gar kein Anrecht auf Asyl haben, diese Asylkarte ziehen. Und ich kann diese These auch belegen. Und zwar mit der Westbalkanregelung. Die Westbalkanregelung ist eine Regelung, die gilt nur für die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, die nicht jetzt schon in der EU sind, weil da brauche ich das nicht mehr. Also zum Beispiel für Serbien oder zum Beispiel für den Kosovo oder zum Beispiel für Montenegro. Für diese Staaten gilt das, Bosnien und Herzegowina. Und wir hatten ein Problem in Deutschland mit Menschen aus diesen Staaten, die nach Deutschland gekommen sind. Da war schon wieder Frieden in diesen Ländern und die sind dann nach Deutschland gekommen, haben Asylanträge gestellt. Und die waren unbegründet, weil die waren nicht mehr verfolgt, es gab keine, so, und die sind aber trotzdem so. Und dann hat sich jemand rausgestellt, die wollen eigentlich gar kein Asyl, die wollen hier eigentlich arbeiten. Und dann hat man einen Deal gemacht mit diesen Ländern und hat gesagt, passt auf, ihr kriegt pro Jahr 25.000 Visa und zwar relativ einfach für den deutschen Arbeitsmarkt, ungefähr so, wie ich es vorhin beschrieben habe. Der Arbeitgeber sagt, kann bei mir arbeiten, der Arbeitnehmer sagt es auch. Alles
dann,
Weitere.
Dann passt das.
Und dann passt das. Und im Gegenzug müsst ihr euch ein bisschen darum kümmern, dass nicht die ganze Zeit Leute ausreisen und Asylanträge stellen, die gar keinen Asylgrund haben. Und das hat dazu geführt, dass wir kaum noch Asylanträge vom Westbalkan haben. Und ich würde eigentlich gerne diese Westbalkan-Regelung ausweiten auf mehr Staaten. Also wir müssen eigentlich mit Staaten langfristig, wo wir feststellen, wir haben zu viel Leute, die herkommen, die Asylanträge stellen, ohne dass sie wirklich politisch verfolgt sind, müssten wir eigentlich einen Deal machen, dass wir sagen, okay, ihr müsst da ein bisschen gucken, wie ihr das managt, weil es läuft irgendwie aus dem Ruder. Und dafür können aber natürlich mehr Leute hier einfach im Arbeitsmarkt sehr unbürokratisch ein Visum bekommen, an deutschen Unis studieren, in Deutschland eine Ausbildung machen, können wir alles anbieten. Also wir müssen ein bisschen aktiver unsere Migration steuern und damit helfen wir auch Leuten, die momentan in diesem Asylverfahren feststecken und da irgendwie nicht vor- und zurückkommen.
So, das waren Ihre Maßnahmen, eine echte Aktienrente, eine Föderalismusreform, innere Sicherheit und den Bürokratieabbau bei der Einwanderung in den Arbeitsmarkt würde es sofort geben, wenn Sie mit Ihrer Partei die absolute Mehrheit hätten.
So ist es.
Und weil wir am Anfang über gute Küche gesprochen haben, würde ich da direkt auch wieder mit schließen. Ich nenne das hier mal elegant die kulinarische Klammer. Was viele vielleicht nicht wissen, Sie haben einen eigenen Podcast zusammen mit Ihrem FDP-Kollegen Johannes Vogel. Der heißt Zukunft. Das ist übrigens ein Name, der sich extrem schlecht googeln lässt. Da reden Sie nicht nur über positive Visionen für die Zukunft, sondern Sie haben auch über Bier geredet und Bier zum Zivilisationsgut auserkoren. Ja. Und weil das eben mit dem Ranking so gut funktioniert hat, ranken wir zum Abschluss nochmal Biermarken.
Geil, endlich.
Wieder von 1 bis 5.
Ja, los.
Was ist das beste Bier? Ich fange an mit Beck's.
5. Oh, warte mal. Ah.
Das kann man überzeugt gerade.
Ja, weil ich ja eigentlich, naja, okay, pass, also ich mach mal 3, weil ich muss ja noch Spielraum haben. Also 3.
Augustiner.
2.
Kölsch, Marke können Sie auch suchen.
5.
Ist Frechheit. Flensburger?
Sie dürfen mir nicht sagen, was jetzt noch kommt.
Ne.
Dann 1.
Dann haben wir nur noch eine Position übrig, das ist die 4, ne?
Und zwar?
Krombacher.
Ja, passt. Also.
Stehen Sie hinter?
Ja, stehe ich voll hinter.
Ganz zum Ende haben wir hier noch die Tradition, dass wir musikalisch rausgehen. Wenn Sie nach einem langen Tag im Parlament nach Hause kommen, sich in die Küche stellen, so richtig
nice, um Chimichurri zu machen,
genau, ein Bier aufmachen und anfangen zu kochen.
Ja.
Welchen Song machen Sie dann an?
Ich habe wirklich einen sehr diversen Musikgeschmack und momentan freue ich mich sehr darauf, dass ich im Juli zu einem Bruce Springsteen-Konzern gehe. Und deswegen sage ich jetzt einfach Born to Run von Bruce Springsteen.
Damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke für die Einladung.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.